Wir haben noch ein paar Fotos, die ich euch ganz kurz zeige. Da seht ihr zum Beispiel Bildung, das ist der kleine Robertico, der nur ein Bein hat. Wirtschaft, hier zum Beispiel eine Imkergruppe. Identität, ein Fest der kulturellen Identität da unten. Teilhabe und ja, gesellschaftliche Aktivität. Schulungen für Dorfanführer und Dorfleiter, damit sie ihren Job besser machen können. Dann auch auf der nächsten Folie sogar politische Lobbyarbeit. Hier steht unsere Projektleiterin mit der Umweltministerin in Peru. Wir sind aber gleichzeitig auch unsere Teams in den Dörfern und Slums mit den Kindern in der ganzheitlichen Patenkinderarbeit unterwegs, geistliche Angebote. Dann noch einmal weiter, auch das Thema Umwelt hier. Seht ihr zum Beispiel das Thema Müll unten drunter, unser Patenkinderprogramm, aber auch sowas wie ökologische Landwirtschaft. Hier seht ihr Rosita, die mit der coolen Sonnenbrille, die sprang auf einmal auf mich zu in Villarrica, ich kannte sie gar nicht. Und Rosita war blind gewesen und für ein paar Euro konnten wir ihr helfen, sich operieren zu lassen und so wieder sehen zu können. Und ihr seht, die Ganzheitlichkeit von Shalom ist das, was uns so bewegt. Denn wenn du nochmal an Lydia und an Ronald zurückdenkst, was glaubst du, wonach die beiden sich sehnen? Wonach sehnst du dich ganz tief in deinem Herzen? Sehnen wir uns nicht genauso wie Lydia und Ronald nach diesem Leben in ganzer Fülle, das Jesus in Johannes 10, Vers 10 verspricht? Und ist Shalom nicht genau dieses Leben in seiner ganzen Fülle mit all seinen Bereichen und all seinen Zutaten, die von Gott verändert werden? Und diese Menschen in ihren Dörfern, die sehnen sich nach Frieden im Herzen, nach Frieden in der Familie, Frieden im Kopf, Frieden für ihre Zukunftsplanung, Frieden in ihrem Dorf, Frieden durch ein würdevolles Auskommen, Friede mit anderen, Frieden aber auch mit ihrem Wald und ihren Flüssen. Friede mit sich selbst und Friede am Ende auch mit Gott. Und sind wir da nicht ganz nah bei diesen ganz weit weg wohnenden Menschen? In dieser großen Sehnsucht nach Frieden. Und unsere Realität ist eine ganz andere. Wir wissen, es geht um Frieden und doch geben wir uns jeden Tag wieder aufs Neue mit billigem Abklatsch zufrieden. Und diese Friedlosigkeit, die in uns herrscht und die uns umgibt hat, wie ihr auch in den Bildern vor der Predigt gesehen habt oder vor dem Abendmahl, hat viele unterschiedliche Gesichter. Himmelschreiende Ungerechtigkeit, eine apokalyptische Zerstörung der Schöpfung, Ausbeutung, Gewalt, politischer Populismus, heute wird gewählt. Aber auch sowas wie Burnout, Isolation, Verzweiflung. Sodass man sich, und vielleicht hast du dich das schon mal gefragt oder kennst Leute, die diese Frage haben, wie soll das nur alles weitergehen? Wenn wir jetzt mal springen 2000 Jahre zurück in den Nahen Osten, wie war diese Welt, in die dieser Jesus hineinkam? Rom überzog den ganzen bekannten Planeten mit einem Eroberungskrieg nach dem anderen. Rom brauchte jedes Jahr mehrere hunderttausend neue Sklaven, die in den Minen, den Plantagen und den Villen verheizt wurden. So wie die Juden standen ganze Völker am Rande des Abgrunds, so wie heute die Indigenen. Es gab zwar Frieden im römischen Imperium, aber keinen Shalom. Das, was es in Rom gab, das, was Rom zu offerieren hatte, war Pax Romana, der römische Frieden. Da ging es aber nicht um Shalom. Es ging darum, die Ordnung zu bewahren, damit das System Rom weiter funktionieren kann, zugunsten einiger weniger und zu Ungunsten der vielen. Auch das ganz ähnlich wie in unserer Zweidrittelwelt heute. Und du kannst dir vorstellen, In dieser Situation brodelte es in Palästina an allen Ecken und Enden. Da waren die Zeloten, die wollten gegen Rom zu den Waffen greifen. Die Sadduzäer wollten mit Rom kooperieren, um zu überleben. Die Pharisäer glaubten daran, wenn nur alle Juden 24 Stunden lang nicht sündigen, dann kommt der Messias auf dem Ross und befreit uns mit seinen Legionen. Und für die Essener war das alles so schlimm, die versteckten sich einfach in der judäischen Wüste. Und einige von diesen Menschen fragten sich vielleicht genauso wie einige von uns heute, wie soll das eigentlich alles weitergehen? Und mitten in diese Welt hinein, da sind so ein paar Männer, so ein paar Hirten, die vielleicht schon nach Schaf und Ziege riechen, die sind nicht in der Stadt, innerhalb der Stadtmauer, wo die leben und wirtschaften, die auf der Sonnenseite der Pax Romana stehen, sondern die sind draußen im Busch in der Wüste, mitten in der Nacht bei ihren Tieren, die armen Hirten. Auf einmal sehen sie ein Licht und ihr kennt diesen weihnachtlichen Vers. Auf einmal sehen sie ein Licht und Engel und dann hören sie die Stimme eines der Engels, der Engel, die ihnen zuruft, Lukas 2, Vers 14, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Beim Vorbereiten der Predigt ist mir bewusst geworden, der Engel kündigt gar nicht Friede im Himmel an. Der Engel kündigt Frieden auf Erden an, weil es im Himmel sowieso Frieden gibt. Und dieser Engel, der erzählt nicht irgendwas, der geht zurück auf eine Beschreibung des Propheten Jesaja aus Jesaja 9, 5 bis 6, wo wir lesen, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in alle Ewigkeit. Also in diesen beiden Schriftstellen haben wir schon Shalom, Friede im Himmel sowieso, aber auf Erden auch, durch Christus. Und von nun an bis in alle Ewigkeit, das ist das Tolle, dieser Shalom hört niemals auf, noch nicht mal mit dem Tod, wenn wir in Christus sind. Und er kann heute, hier und jetzt beginnen. Und schon sind wir mittendrin in diesem Thema Shalom, weil genau dieser Christus, der da geboren wird, der möchte dir und mir und Ronald und Lydia diesen Frieden schenken. Und Jesaja sagt, er ist der Friedefürst auf Hebräisch, der Sar Shalom. Durch ihn greift der Schöpfer ein in seine aus den Fugen geratene Welt, um Shalom und Gleichgewicht zu bringen. Und wenn da steht, er ist der Friedefürst, das ist der Thronname des Christus. Thronname ist sowas wie Otto der Starke oder Karl der Große. Das heißt, da geht es um das Programm, den Auftrag und das Selbstverständnis des Herrschers. Und der Herrscher über Himmel und Erde nennt sich selber Sar Shalom, Fürst des Shalom. Und um das kurz zu begreifen, dieses Wort Shalom, du hattest das auch ganz am Anfang schon erwähnt, Shalom ist hebräisch und bedeutet mehr als Friede, mehr als Peace, mehr als Pass. Salam kommt dem wahrscheinlich noch am nächsten. Denn die Wortwurzel ist Leshalem und Leshalem heißt ganz machen, heil machen. Das heißt, das ist nicht einfach nur das Schweigen der Waffen, das ist Versöhnung. Das ist Wiederherstellung. Shalom ist ein ganzheitliches Wohlergehen, das alle Lebensbereiche durchdringt und verändert und transformiert von nun an bis in alle Ewigkeit im Himmel wie auf Erden. Mit zwei Wörtern zusammengefasst oder mit drei Wörtern, vier, Verzeihung, Leben in ganzer Fülle. Shalom ist aber auch sowas wie ein roter Faden, der sich durch die gesamte Bibel zieht. Vom ersten Buch bis zum letzten. Der Talmud sagt, die Tora dreht sich um die Wege von Gottes Shalom. Gott selbst nennt sich Shalom. Richter 6, Vers 24. Der Herr ist Friede. Das steht auf Hebräisch einfach Yahweh Shalom. Das ist unser Gott. Denn Shalom ist Gottes Grundabsicht. Und dieser Shalom ist Gottes Wesen und Charakter. Können wir uns da nicht dann fragen, wenn dieser Shalom so wichtig ist, ist die Abwesenheit von Shalom dann nicht gleichzusetzen mit der Abwesenheit Gottes? Ist zerbrochener Shalom nicht zerbrochene Gottesherrschaft und Sünde? Denk mal an die Bibelgeschichten, die du vielleicht in der Sonntagsschule schon gelernt hast. Von Genesis bis zur Offenbarung geht es immer wieder darum, dass die Geschichten der Bibel uns immer wieder das Thema Shalom vor Augen führen. Der Garten Eden, die Harmonie zwischen Schöpfer und Schöpfung. Der ewige Bund Gottes nach der Sintflut zwischen Gott, Mensch und Tier. Die 10 Gebote, das Gesetz des Herrn, der Sabbat und das Erlassjahr. Die Seligpreisungen, mit denen uns Christus neu ausrichten möchte auf den Shalom seines Vaters. Der Geist des Trostes und der Freiheit, der uns diesen Shalom ins Herz legt. Der Wille Gottes im Himmel wie auf Erden. Die Kirche als Leib Christi, das neue Jerusalem, das Reich Gottes, der Berg Zion, der letzte Tag, an dem Schwerter zu Pflugscharen werden. Ihr merkt, Altes und Neues Testament sind voll Shalom. Und all das hält Gott bereit für dich, für mich, aber auch für Lydia und für Ronald. Weil dieser Sar Shalom, dieser Friedefürst, eben nicht nur Frieden geben möchte, sondern selber Friede ist. Epheser 2, Vers 14, er ist unser Friede. Mitten in der Trauer von Lydia, er ist unser Friede. Mitten in deiner Not, in deinen Problemen, er ist unser Friede. Denn Shalom oder Shalom ist gleichzeitig Trost und Stärkung, aber auch Herausforderung und Auftrag. Und beim Vorbereiten der Predigt habe ich versucht, anhand dieser Schriftstellen diesen Shalom nochmal in 3 Dimensionen aufzuteilen. Die erste Dimension betrifft mich ganz persönlich, ist ganz privat und ganz intim. Wenn ich da manchmal die Hoffnung verliere beim Anblick meines Lebens oder beim Anblick der Welt und wenn ich vielleicht mit Gott hadere und bitter bin, dann ist Gottes Antwort, mein Shalom ist möglich. Wenn ich jeden Tag mich mit mir selbst kämpfe oder gegen mich, wenn ich mich nicht annehmen und nicht lieben kann, dann ist Gottes ewige Antwort trotzdem, mein Shalom ist möglich. Und selbst in Anbetracht aller Trauer und aller Not und allen Leids ist Gottes Antwort trotzdem, Shalom ist möglich, mitten in deinem zerrissenen Leben und mitten in einer leidenden Welt. Und mitten in deinem Leid und im Leid der Welt sagt dieser Christus, dieser Friedefürst dir zu, in Johannes 14, Vers 27, meinen Frieden gebe ich dir und dir und dir und mir und denen, die ganz weit weg sind. Aber ich möchte euch das jetzt nicht alles vorlesen, ihr könnt das mal nachlesen, da steht auch, nicht einen Frieden wie die Welt, sondern Shalom. Keine Pax Romana, sondern Shalom. Wahren Shalom gebe ich dir. Denn nur dieser Shalom hilft mir zu erkennen, dass ich von Gott gewollt und geliebt bin. Und dann kann ich Frieden schließen mit mir selbst und ich kann Frieden schließen mit Gott. und die Veränderung beginnt, dann kann ich die Ängste und Sorgen und Probleme ein Stück weit loslassen, die mich hypnotisieren. Und ich kann aber auch loslassen, meine Pläne und meine Wünsche, meine Begierden, die mich genauso hypnotisieren. Und so kann ich in der Begegnung mit Gott diesem Shalom des Vaters, den Kennenlernen, darin eintauchen. Die zweite Dimension, da geht es um mich und andere. Die zweite Dimension von Shalom ist sozial, gesellschaftlich, politisch, ökonomisch. Da geht es darum, diesen Shalom Gottes, der alles verändert, hinauszutragen in die Welt, in die er mich gestellt hat. Denn Gottes Shalom ist privat und öffentlich. Und Gottes Shalom ist nicht bequem und passiv. Gottes Shalom heißt nicht zu sitzen und zu warten. Gottes Shalom heißt, sich verändern zu lassen und selbst Instrument der Veränderung zu werden. Ganz wichtig für uns, Shalom ist keine übergeistliche Utopie des Jenseits für irgendwelche Frommen. Shalom ist etwas ganz Reales, das Gott schenken möchte. Er beginnt hier und jetzt in deinem Leben und durch dein Leben hindurch in Gottes Welt. Denn Shalom ist Gottes Wille für dich, für mich und für die ganze Welt. Alles, was es gibt, hat Gott erschaffen für Shalom. Und deshalb ist der Shalom Gottes immer, egal wie es aussieht, eine mögliche Realität. Und eben nicht nur eine mögliche Realität, sondern ganz konkret meine Berufung. Ich kann zu dem werden, als der Gott mich wirklich erschaffen hat, nämlich zu einem Friedensstifter. Da sagt dieser Friedefürst in Matthäus 5, Vers 9, glücklich sind die Friedensstifter und Friedensstifterinnen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glücklich sind wir, wenn wir diesen Frieden leben. Glücklich im griechischen Urtext, Makarios, beschreibt ein vollkommenes Glück. Vollkommener Friede, vollkommenes Glück. Durch mich und durch dich kann dieser ganzheitliche Shalom Realität werden. Im Leben anderer, in meinem Leben und in der Welt. Denn, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Shalom ist niemals mein persönlicher Fluchtweg hinaus aus einer Welt, die mir Angst macht. Wenn ich mich von ihm, dem Tsar Shalom, berufen lasse, ist dieser Shalom Gottes mein Weg immer tiefer und tiefer und tiefer hinein in diese leidende Welt, auch wenn mir das manchmal Angst macht. Und so kann ich mit Jesus an meiner Seite und seinem Geist in mir Friedensstifter oder Friedensstifterin werden durch meine Gebete, durch meine Gedanken, durch meine Worte, meine Taten, mit meiner Wählerstimme, mit meinem Konsumverhalten, durch alles, was ich lebe und was ich bin und was ich tue. Und Friedensstifter oder Friedensstifterin zu sein, bedeutet, durch Gottes Shalom die Welt, die wir kennen, umzugestalten in die Welt, die Gott beabsichtigt. Friedensstifter zu sein bedeutet, die Welt, die wir kennen, umzugestalten in die Welt, die Gott beabsichtigt. Ganz real, ganz praktisch. Frieden und Gerechtigkeit für die Verlierer, die Unterdrückten, die Ausgebeuteten im System der Pax Romana. Für Lydia, für die Hirten in der Wüste, für die Indianer in den brennenden Regenwäldern, für die Maasai, denen auch noch ihre letzten Kühe verdursten. Und für Ronald, der sich für die Zukunft seines Dorfes einsetzt. Und wenn wir jetzt gerade gehört haben, umzugestalten in die Welt, die Gott beabsichtigt, da kannst du natürlich jetzt nicht die ganze Welt umgestalten, das wäre schön, aber da hat jeder und jede von uns durch den Friedefürst in uns einen kleinen Anteil dran. Und wie das dann ist, wenn dieser Friedefürst herrscht, das beschreibt kein anderer als wieder der Prophet Jesaja, diesmal im Kapitel 11, in den Versen 1 bis 9. Da kündigt nämlich, oder da beschreibt er, dieser Jesaja, wie sich alles verändert, wenn dieser Shalom eintritt. In seinem Friedensreich, Shalomreich, in dem wir ja als Kirche Gottes leben, wird er nicht nach Augenschein richten, noch nach Hörensagen Recht sprechen. Er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden ein unparteiisches Urteil sprechen. Ihr Lieben, geht es hier um den Himmel? Nee, denn im Himmel gibt es gar keine Ungerechtigkeit. Es ist gar nicht notwendig, sowas anzukündigen. Versteht sich von selbst, dass im Himmel Shalom herrscht. Da wird der Wolf beim Lämmlein wohnen und der Leopard sich beim Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein. Und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Und so weiter. Und jetzt möchte ich euch einladen, euch vielleicht auf ein kleines Auslegungsabenteuer mit mir einzulassen. Kann die dritte Dimension von Gottes Shalom für uns als Kirche des 21. Jahrhunderts vielleicht noch ein Stück weitergehen? Denn Gottes Shalom muss doch zu jeder Generation sprechen, in ihrer Situation, in ihren Herausforderungen, damit diese Christus-Nachfolge in jeder Generation und das Friedensstifter-Sein in jeder Generation relevant ist und Zeugnis geben kann, mitten in der Welt, die Gott liebt. Jetzt frage ich euch, vor dem Hintergrund von Jesaja 11, aber vieler anderer Bibelstellen auch, könnten wir uns nicht heute sogar trauen, von einer ökologischen Dimension von Gottes Shalom zu sprechen? Ostafrika, wo wir arbeiten, vertrocknet. Südamerika brennt. Die Karibik wird von Stürmen verwüstet wie noch nie zuvor. Ich weiß nicht, ob ihr diese Woche gelesen habt in den Medien. In Deutschland sind in einem Jahrzehnt 80% der Insekten und 50% der Vögel verschwunden. Die Kirche, wir erleben heute etwas, das noch keine Kirche vorher je erlebt hat. Sind wir da als Christen nicht auch dazu berufen, Shalom in diesen Aspekt von Gottes Welt hineinzubringen? Denn was beschreibt der Prophet Jesaja denn im 11. Kapitel? Lamm und Löwe und so weiter. Er beschreibt nichts anderes als Genesis 1 bis 3, wo Gottes ursprüngliche Schöpfungsabsicht als Garten Eden beschrieben wird. Und wenn dieser Friedefürst in uns herrscht, dann verändert sich sogar unser Verhältnis zum Rest der Schöpfung, zu der wir gehören. Im Himmel wie auf Erden. Einige von euch werden vielleicht unruhig so langsam und wollen protestieren, alles ein bisschen zu irdisch und zu wenig himmlisch. Außerdem sagt doch Jesus selbst in Matthäus 10, Vers 34, ihr sollt nur ja nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Na, dann können wir uns das ja sparen mit dem Shalom, oder wie seht ihr das? Ich glaube nicht, denn wir müssen uns ja den Kontext mal anschauen von dem, was Jesus da sagt. Ihr müsst euch das so vorstellen, da waren eine ganze Menge Leute, waren schon eine ganze Zeit mit diesem Zar Shalom, mit diesem Messias unterwegs und hatten gesehen, was der so alles sagt und wie der ist und was er für Wunder tut und Heilungen und so weiter. Und dann geht es darum, dass Jesus sagt, so jetzt aber mal hier raus mit euch, aus der warmen Stube raus in die Welt und Reich Gottes. Wir haben ja gelesen, Reich Gottes ist Shalom. Also Shalom in die Welt bringen und so weiter. Und dann sagt er, apropos, bevor ich es vergesse, wenn ihr dann rausgeht, dann erwartet man nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, weil die Profiteure der Pax Romana, die haben überhaupt gar kein Interesse daran, etwas vom Shalom meines Vaters zu hören. Ihr könnt da sogar das Schwert erwarten. Das Schwert also in Reaktion der Welt auf dein und mein Friedensstifter sein. Der Jahwe Shalom, der Gott Shalom. Und genau deshalb richtet sich Jesus an uns heute auch mit einer anderen der Seligpreisungen. Glücklich die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Dasselbe vollkommene Glück wird da verheißen. Und ihr seht, in Gottes Augen sind himmlischer Shalom und irdischer Shalom irgendwie untrennbar miteinander verbunden. Denn Gott ist Herr im Himmel wie auf Erden. Shalom ist Gottes Wille für uns in aller Ewigkeit, aber eben auch für seine ganze Schöpfung. Und dieser allumfassende, alles durchdringende und alles verändernde Shalom ist in diesem Christus, diesem Sar Shalom, Realität geworden. Wir haben gesungen, das Kreuz, das Tor zum Frieden, zum wahren Shalom. Kolosser 1, Vers 20. Alles, und jetzt kommt wieder, im Himmel wie auf Erden, sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Ihr Lieben, die vollendete Vergangenheit. Wir dürfen Friedensstifter und Friedensstifterinnen sein und müssen uns nicht entmutigen lassen, sondern einfach mit ihm weitergehen im Namen des Shaloms. Shalom ist unsere Garten-Eden-Kultur als Kirche. Shalom ist Reich Gottes Kultur, in der wir leben sollen. Und zwar in allen Dimensionen. Frieden mit Gott bis über den Tod hinaus. Frieden mit mir selbst. Frieden mit anderen in der Gesellschaft, in der Weltgesellschaft und Frieden sogar in der Schöpfung. Zum Ende möchte ich euch drei Sätze vorlesen aus einem Buch des nordamerikanischen Indianertheologen Randy Woodley vom Volk der Cherokee. Und er schreibt, Shalom ermöglicht authentische Beziehung und stellt Gemeinschaft wieder her. Gier und Ungerechtigkeit zerstören den Menschen und die Erde. Shalom gibt allen und allem Würde. Shalom ist das Konzept, das uns hilft, Gott zu verstehen und den Christus zu begreifen, der für die Welt, im Griechischen steht da, für den Kosmos starb. Wenn Menschen diesen Shalom zu verstehen beginnen, dann wirkt die Kraft Gottes durch sie. Jesus, der Shalom Christus, der ein Shalom-Reich errichtet, ist Gottes ultimative Antwort auf eine zerbrochene und zersplitterte Welt. Und dieser Shalom Christus, der sagt dir, ganz egal, was ist, meinen Frieden gebe ich dir, damit du als Friedensstifterin und Friedensstifter meinen Willen tun kannst. Am Ende denk doch ein paar Sekunden mal nochmal an unsere beiden Freunde Lydia und Ronald. Und all die anderen Millionen und Hunderte von Millionen Menschen am anderen Ende der Welt, die Ähnliches erleben. Was bedeutet der wahre und volle Shalom Gottes für diese Menschen? Wo brauchen sie Shalom und wie kannst du Friedensstifter für diese fernen Menschen werden? Denk doch auch nochmal an Gottes Schöpfung, von der der Schöpfungsbericht 6-mal sagt, es war sehr gut. Wo braucht Gottes Schöpfung in unserer auf Profit getrimmten Welt Shalom? Und was kannst du ganz konkret tun, um für Gottes Schöpfung Friedensstifter oder Friedensstifterin zu werden? Jetzt denk doch mal an die Menschen in deiner Umgebung, ganz konkret, die du kennst. Was bedeutet der wahre und volle Shalom Gottes für sie? Wo brauchen sie Shalom und was kannst du tun, um Friedensstifter zu werden für diese Menschen? Und zum Schluss, denk ruhig auch nochmal an dich selbst. Was bedeutet der wahre und volle Shalom Gottes für dich? Wo brauchst du heute Shalom? Und wie kannst du dich diesem Shalom, der Gottes Gnadengabe ist, heute und in dieser Woche ein Stück weit mehr öffnen, um Gott sein Werk tun zu lassen? Amen.